Amen. Gut, also wir steigen mal voll ein in unseren Special. Wir werden heute Abend nicht im Ersten Könige weitermachen. Das war die falsche Präsentation, das war die von heute Morgen. Gut. Heute Morgen hatten wir einen Gastredner da, wir hatten eine Aussendung, aber das ist die richtige, genau. Seht ihr? Das ist die richtige. Willkommen im Land der Weltmeister. Genau. Gut. Aber jetzt wird's ernst. Tu dies und du wirst leben. Ich merke, das passt ein bisschen auch zu dem Bild vorher. Ja. Gut. Ich möchte mit euch was anschauen, und zwar aus dem Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10. Da kommen Gesetzesgelehrte zu Jesus und wollen ihn versuchen, wie die das immer wollten. Ja. Und fragen Jesus: Wie, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu bekommen? Und was macht Jesus? Er stellt eine Gegenfrage. Das war damals so üblich. Und dann sagt der andere, also er fragt ihn, was steht im Gesetz geschrieben? Und dieser Gesetzeslehrer sagt, im Gesetz steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, also Jesus sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Fällt euch was auf daran? Also mir ist es eigentlich erst aufgefallen, als wir durch das Lukas-Evangelium gelehrt haben. Was muss ich tun? Die Frage ist, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Nun, als guter evangelikaler oder charismatischer oder pietistischer Christ würde man jetzt sagen, das ewige Leben ist ein Geschenk, man kann sich das nicht verdienen oder erarbeiten. Aber es gibt einen Weg, um dieses Geschenk zu bekommen. Das ist einfach Vertrauen und Glaube an Jesus. Öffne dein Herz für Jesus, mach deine Türe auf, Jesus kommt in dein Leben rein, er vergibt deine Schuld, er löst dich, er gibt dir neues Leben. Amen? Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Und wenn du das hast, dann hast du das Leben. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du das noch nicht hast, dann möchte ich dich erst wirklich einladen, dass das übertrifft jeden Weltmeistertitel. Das ist richtig klasse. Aber worauf will ich hinaus? Jesus sagt, tu dies und du wirst leben. Da steht nämlich nicht nur, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, sondern da steht auch noch, und deinen Nächsten wie dich selbst. Mit anderen Worten, wenn man das jetzt kurz fasst, ja, ich sage das mal so ein bisschen ketzerisch, wenn man jetzt kurz fasst, muss man sagen, Moment mal, das reicht eigentlich gar nicht, sondern da heißt es, du musst deinen Nächsten lieben. Und was Jesus macht, oder da kommt noch was, ja, der Gesetzeslehrer merkt nämlich, worauf Jesus hinaus will und fragt so ein bisschen provokativ im Vers 29, indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, wer ist mein Nächster? Merkt er, der Gesetzeslehrer hat was geschnallt. Der hat geschnallt, Jesus provoziert ihn. Es ist nicht nur wichtig, das Gesetz zu lehren, das Gesetz zu halten, sondern es ist auch wichtig, deinen Nächsten zu lieben. Und dann fragt er, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Nun, für die Gesetzeslehrer, für die Schriftgelehrten, für die Frommen, für die Juden der damaligen Zeit war eigentlich der Radius ziemlich klein, ja, der Nächsten. Dazu gehörten schon mal gar nicht die Leute, über die wir heute Abend gesprochen haben. Dazu gehörten wirklich nur die Allernächsten, die richtig glaubten, die Juden waren, die orthodox waren, die das alles machten. Und deswegen sagten die, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Recht einfach. Also hat man diesen Kreisel ganz klein gemacht und dann war man wieder bei dem Punkt. Jesus bringt eine Anwendung und erzählt direkt darauf das Gleichnis, was jeder von euch kennt, das Gleichnis von dem Samariter, barmherzigen Samariter. Ihr kennt die Geschichte, da wird einer überfallen auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Das war eine gefährliche Strecke gewesen. Der wird überfallen und bleibt liegen. Da kommt zuerst ein Priester, der macht einen großen Bogen um ihn, geht weiter. Der Priester durfte sich halt nicht unrein machen. Ja, ich meine, der lag da im Blut wahrscheinlich und ein Priester durfte halt kein Blut anfassen, das stand im Gesetz. Also will er rein bleiben. Dann kommt ein Levit vorbei, auch ein ganz frommer der damaligen Zeit, macht das Gleiche, geht auf die andere Straßenseite und rennt weiter. Und dann heißt es, und dann kam ein Samariter. Jesus nimmt bewusst das Beispiel eines Samariters. Der kommt, Ihr kennt die Geschichte, er erbarmt sich über diesen Typ da, der da am Wegrand liegt, nimmt ihn auf seinen Esel, ja, das wird alles mit Blut beschmiert sozusagen, und nimmt ihn mit, salbt ihn und führt ihn in ein Hospital oder was auch immer, in ein Hotel, ja, gibt dem Wirt noch das nötige Kleingeld und sagt, trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme, völlig selbstlos. Und jetzt sagt Jesus, was meinst du, wer von diesen dreien war wohl der Nächste dessen, der unter die Räuber gefallen war? Er besprach, dieser Gesetzeslehrer sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Merkt ihr, er bringt es noch nicht mal über das Herz zu sagen, der Samariter. Ja? Das haben wir gar nicht in den Mund. Jesus aber sprach zu ihm, und jetzt wiederholt Jesus das, geh hin und handle ebenso. Auch hier wieder ein bisschen provokativ ausgedrückt. Was war die Frage eingangs? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und am Schluss heißt es, gehe hin und handle ebenso. Tue das und du wirst ewiges Leben haben. Schon ziemlich krass, oder? Wenn man das mal so sich mal anschaut. Wir haben hier zu einmal den Priester und den Leviten. Im Grunde genommen können wir uns sehr gut damit identifizieren, weil die hatten den richtigen Glauben gehabt. Wir sind ja auch, das heißt ja im Neuen Testament, wir sind auch Priester. Priester vertreten Gott sozusagen. Das macht ein Priester. Ein Priester vertritt den Glauben. Jesus sagt, oder in Briefen steht geschrieben, im Korinther, wir sind Botschafter an der Stelle von Jesus und bekennen ihn weiter. Also genau wie die Priester und die Leviten. Dann gab es noch diesen Samariter. Wie gesagt, Samariter war alles andere als ein Rechtgläubiger. Ja, die hatten Mischmasch gehabt. Was die an Glauben hatten, das war schon fast ein Synkretismus gewesen. Also die glaubten zwar an den Gott der Bibel, aber da war auch so ein bisschen Mischreligion dabei. Und wie gesagt, die haben einen Riesenbogen darum gemacht. Und was Jesus hier macht, Jesus, er provoziert ohne Ende. Das macht Jesus ja gerne, ja. Er provoziert ohne Ende. Wie kann Jesus da den Samariter, normal müssen wir das irgendwie alles umdrehen, ja. Zu Anfang kommt der Samariter, dann kommt der Levite und dann kommt der Priester. Okay? Und das ist die Geschichte, die Jesus versucht zu erzählen. Was wäre denn heute ein Samariter? Ja, das kommt drauf an, das ist eine Ermessensfrage. Für manche von uns wäre zum Beispiel ein Samariter irgendwas, was man nicht so gern in den Mund nimmt. Ja, keine Ahnung, was es für dich ist, ein Zeuge Jehova oder vielleicht ein Flüchtling, vielleicht ein Roma oder vielleicht ein LSBTQQI-Mensch, ja? Ja, kommt drauf an. Es gibt irgendwie Menschen und Menschengruppen, wo wir eher ein Problem mit haben. Und du sagst, ja, das kann ja wohl nicht sein, dass der da so hilft oder eingreift. Was hat uns das zu sagen? Es reicht nicht, den rechten Glauben zu haben. Es reicht nicht. Die Gesetzesgelehrten, die hatten das gehabt. Aber es fehlte ihnen an zwei Dingen. Es fehlte ihnen an Taten. Es fehlte ihnen an dem Umsetzen. Die hatten einen orthodoxen Glauben gehabt, ein Glaubenskonstrukt. Natürlich, es war auch eigentlich ein falscher Glaube gewesen. Ja, sie hatten sich an irgendwelchen Gesetzen festgeklammert. Aber wisst ihr was? Ich habe das schon mal hier gesagt. Ich glaube, es hat eine Bedeutung, dass Jesus in 4 Evangelien am meisten mit Insidern zu kämpfen hatte. Und warum wir heute 4 Evangelien haben und wir uns als Christen mit diesen Evangelien auseinandersetzen müssen, ich glaube, ist ein ganz riesengroßes, vielleicht ein Warnschild für uns. Achtung, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Wir vertreten einen Glauben und vielleicht sind wir schon so fest eingenordet in eine bestimmte Richtung, dass wir gar nicht mehr richtig hören können, links und rechts, was von uns passiert, auch wir als Gemeinde. Deswegen finde ich das richtig toll, dass da was Neues aufbricht und wir und ich und wir alle einfach nochmal hinhören müssen, wow, ist da irgendwas, wo wir vielleicht irgendwo eine Korrektur brauchen? Ja? Bei diesen Gesetzesgelehrten war das halt eben nur schwer möglich, weil sie haben gar nicht hingehört. Ich bin aufgewachsen in einer Situation, wo das Leben als Christ eher steif war. Kennt ihr das? Der ein oder andere kennt das vielleicht auch. Eher steif. Ich erinnere mich immer, kennt ihr den Film Ödipussy? Loriot. Kennt ihr? Ja, da sitzt er doch da beim Kaffee trinken. Ja, da hat er eine Frau kennengelernt und dann sitzen die da beim Tizis, beim Kekse essen. Und die Situation, ich hätte euch am liebsten mal vorgespielt. Und ich muss jedes Mal daran denken, so war das früher, je nachdem. Also nicht bei uns im Elternhaus, überhaupt nicht. Aber je nachdem, wo man bei Besuch war und wie rechtsgläubig diese Leute, also wie stark die, dann saß man da und dann hat man bei jedem hat man gar nicht richtig gewusst, was darf ich jetzt, was kann ich jetzt, ja. Richtig krass. Die Situation. So bin ich aufgewachsen da drin. Und bei uns gab es im Dorf wie so eine Parallelwelt. Also wir waren wirklich, gehört damals zur freien evangelischen Gemeinde, hört sich sehr frei und offen an, aber die war ziemlich kernig, ja. Also so, ja. Und das war wie so eine Parallelwelt. Das waren wir und dann gab es die anderen, die waren dann in der Feuerwehr, im Fußballverein, ja, im Dorfkrug und so weiter. Und alle 4 Jahre gab es dann mal eine Evangelisation. Da wurde ein Zelt aufgebaut. Ich weiß auch nicht, warum wir die nicht bei uns ins Gemeindehaus eingeladen haben. Da wurde ein Zelt auf der Wiese aufgebaut, 1000-Mann-Zelt. Und da durften die Leute dann halt mal hinkommen. Dann hat man sie eingeladen. Und die Leute haben, irgendwie war das so ein ungeschriebenes Gesetz, dass alle 4 Jahre, okay, jetzt müssen wir da mal ins Zelt kommen. Und die wurden dann umbetet, ja, die Leute. Und dann ging wieder jeder seinen Weg. Und vielleicht hat sich ja auch mal ein Heide da bekehrt, der ein oder andere. Ja. Und dann gab es zum Beispiel in so einem kleinen Dorf mit 700 Einwohnern ca. 200 Türken. Die kamen in Anfang der 70er Jahre. Und die waren komischerweise außerhalb dieses missionarischen Ranges. Ja. Also wir hatten so die Reichweite gehabt und irgendwie fielen die da durch die Maschen. Wir hatten überhaupt nicht im Traum daran gedacht, dass die Türken vielleicht, wäre ja auch noch eine Zielgruppe, oder? Mit denen man vielleicht noch mal Kontakt aufnehmen konnte. Das war eher das Feindbild. Also das wäre bei mir damals bei dem Samariter so die Gruppe gewesen. Dann kam ein Türke und ich habe gesagt, im Leben nicht. Die Türken, das waren für uns damals die Feinde gewesen. Wir haben uns als Schüler gekloppt am Schulhof und so, da gab es einfach klare Linien. Ja? Versteht ihr? Und es hat sich bei mir hat das sich weiter geprägt, zum Beispiel im Blick auf Moslems. Und ich habe das auch damals erzählt, bei mir hat es, natürlich, man entwickelt sich weiter und so weiter, aber so einen richtigen Durchbruch hatte ich gehabt erst vor 2 Jahren. Also bitte versteht mich nicht falsch. Ich habe auch bis vor 2 Jahren, habe ich eine Liebe für diese Menschen, habe für die Leute gebetet, aber vor 2 Jahren sind die letzten Bastionen bei mir in meinem Leben geknackt worden, als wir nach Jordanien kamen. Ja? Ich weiß noch, als wir einen Einsatz in Jordanien planten, und da kamen wie viele Leute auf mich zu und sagten, boah, Jordanien, hey, da gibt's doch da die ganzen Hamas und die ganzen Extremen da, ja. Traut ihr euch da überhaupt hinzugehen, ja. Hey, was da Reaktionen kamen, das war richtig interessant. Und da hatte ich nochmal so einen richtigen Durchbruch gehabt. Natürlich gab es auch andere Durchbrüche noch. Was ich aber sagen will damit, daraus folgte für mich, aus diesem ganzen Denken heraus, als Kind, als Teenager, so dieses Ding, wir und dann die Welt draußen. Ja? Und dann gab es ein Bild, das Bild habe ich euch am letzten Community gezeigt. Dann gab es ein Bild, das hing sogar mal bei mir im Zimmer, dieses da. Kennt ihr das? Der breite und der schmale Weg. Und das war ungefähr Programm bei uns gewesen, ja, früher. Da war ich, unser Zelt, ja. Und da ist der breite Weg und da oben ist das höllische Feuer. Dann ist dann hier, wie gesagt, der Dorfkrug und all das Zeugs, ja. Und hier, ich sage euch das einfach, ich sag, das, so war das bei mich, ja. Hier, da war ich am Weg, da war ich unterwegs und das war die böse Welt. Und zwischendurch hat man mal hier rüber geschielt und missioniert. Ich weiß, unser Sonntagsschullehrer hat gesagt, Leute, ihr könnt wenigstens, ihr Kinder, ja, der war ganz streng gewesen, er hat immer gesagt, ihr könnt wenigstens denen sagen, wenn du so weitermachst, kommst du mitten in die Hölle. Ja. Und wie gesagt, das war mein Leben, ja. Steht ihr? Diese zwei Sachen. Und wenn ich jetzt an diese Geschichte denke von den Samaritern, die laufen hierher und sehen da plötzlich einen liegen, hey, der gehört gar nicht auf unsere Seite, der gehört eigentlich darüber, ja. Und sie machen einen riesen Bogen um den, weil sie finden, nicht der Samariter, dieser, der den Unfall hatte, der gehört darüber. Und dann sehen sie, wie einer von der Seite praktisch, von der Seite, nämlich der Samariter, kommt und erbarmt sich über den, der da liegt und holen ihn. Und das passt einfach nicht in ihr Bild. Versteht ihr? Im Jakobus Kapitel 2, ich weiß, ein bisschen sarkastisch, aber ich komme da gleich nochmal drauf zurück. In Jakobus Kapitel 2 sagt Jakobus Folgendes, Vers 20, willst du aber erkennen, du eitler Mensch oder du frommer Christ, ja, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Der Glaube ohne Werke, heißt es in Vers 26, ist tot. Die hier in der Geschichte waren so heilig, in Anführungsstriche, dass sie sich nicht von anderen Menschen mit anderen Menschen verunreinigen wollten. Deshalb blieben sie schön auf der sauberen Seite des Lebens. Ich weiß nicht, wie Gott uns beurteilt, aber ich glaube nicht, dass Gott uns beurteilt an dem, wie wir unseren Glauben artikulieren, sondern an dem, wie wir unseren Glauben leben. Ja? Schaut euch mal diesen Vers an. Jakobus 1, Vers 27. Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich daran, dass man sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. So habe ich versucht, meine Kindheit und auch meine Jugendzeit zu leben. Ja, da gab es dann irgendwann halt wirklich einen Durchbruch. Aber ich habe da was ausgeklammert. Wisst ihr, wie der Vers richtig heißt? Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man nicht nur sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt, sondern dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Weißt du, was gottloses Treiben ist? Gottloses Treiben ist zum Beispiel, wenn man nur für sich lebt und seine eigenen Götzen. Das ist gottloses Treiben. Wenn man seine eigene Frömmigkeit in einen Kasten reingesteckt hat und sagt, das ist mein Ding und jetzt kann ich meine ganzen anderen Hobbys frönen und jetzt lebe ich mein Leben, ich beruhige mein Gewissen mit ein bisschen Glauben, aber alles andere, da bestimme ich, wo es lang geht. Da sitze ich am Thron. Das ist im Grunde genommen auch gottloses Treiben. Witwen und Waisen, ja, damals, das war damals das Hauptproblem, Witwen und Waisen. Das können wir vielleicht heute nicht ganz nachvollziehen, heute gibt es andere Sachen. Das ist eigentlich nur ein Synonym. Das ist ein Synonym für Dinge, die in der jeweiligen Gesellschaft Not sind. Heute Flüchtlinge zum Beispiel. Prostitution, Rotlichtmilieu. Oder könnt ihr hier tausend Sachen nennen. Damals Witwen und Waisen oder Leute, die einfach am Straßenrand lagen. Und jetzt komme ich zu unserem Bild zurück. Es gibt nämlich ein subjektives Verstehen eines Bildes und es gibt ein objektives Verstehen eines Bildes. Das war eben mein subjektives Verstehen und das haben viele Leute zu Hause hängen gehabt. Aber es gibt auch eine richtige Bedeutung dieses Bildes. So, jetzt frage ich mal alle Leute, die am Community nicht dabei waren. Wisst ihr, wer dieses Bild inspiriert hat? Wer weiß das? Hand hoch. Von wem kam die Inspiration für dieses Bild? Wer arbeitet im Diak? Und du warst nicht da am Ding. Weißt du es? Gut. Ha, dann kann ich ja auch mal sagen, was für dich gut. Für alle, die, ihr kennt das Diak, oder? Diakonische Krankenhaus. Kennt jemand von euch zum Beispiel am evangelischen Mörike-Gymnasium? Niemand? Dieses Bild wurde inspiriert von Charlotte Reilen. Dieses Bild hier, ich finde das ein Hammer, ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Ich habe das übrigens vom Johannes Exner, das ist auch einer unserer Leute, die im Osten tätig sind, der hat mal eine Arbeit darüber geschrieben. Dieses Bild hier zeigt Stuttgarter Häuser. Charlotte Reilen wurde 1805 geboren. Das ist diese Dame hier. Charlotte Reilen. Haarschnitt hat man heute ein bisschen anders. Hübsche junge Frau. Mit 18 heiratete sie den Kaufmann Friedrich Reilen. Sie hatten ein junges Glück. Sie waren stinkreich. Sie hatten alles. Sie hatten Wohlstand. Reiche Unternehmersfamilie. Und es lief alles gut, alles auf Karriere, vorwärts gehen. Wir wollen was erreichen, wir wollen was aus unserem Leben machen. Das waren eigentlich wenige Leute, die wirklich reich waren. Sie gehörte zu den Reichen. Sie hatte eine Wahnsinnsperspektive. Sie hatten auch schlimme Dinge erlebt. Sie hatten 2 Verluste von Kindern gehabt. Früher sind Kinder sehr früh oft auch gestorben. Und mit 25 Jahren saß sie wie ihr heute in einem Gottesdienst, in einer Kirche. Und sie wurde so, sag ich mal, neudeutsch getoucht vom Heiligen Geist, während der Pfarrer vorne predigte. Da hatte sie das 10-Sekunden-Prinzip. Ja? Ich lese gerade, kennt ihr das Buch? Kennt ihr das Buch, das 10-Sekunden-Prinzip? Das ist gefährlich. Das 10-Sekunden-Prinzip sagt nämlich, Achtung, da kommt ein Impuls und jetzt sag in den nächsten 10 Sekunden nicht, ja, aber ich nicht und dieses und jenes und alles Mögliche, sondern gib dem Heiligen Geist eine Chance, einfach zu sagen, okay, das ist jetzt für mich. Charlotte Reilen sitzt da drin und sie wird getoucht. Sie sagt, die Sonne ging auf über mir. Und ich wusste, ich werde Gott dienen, ich werde Jesus dienen mit meinem Leben. Also richtig hammermäßig, was da abgegangen ist. Dann häuften sich die Ereignisse. Sie hatte schon eine kleine Familie gehabt und sie hatte einen Hauslehrer gehabt für ihre Mädchen und hat gesehen, dass es so viele andere Mädchen gab, die keine Bildung hatten. Mädchen wurden vernachlässigt, Frauen wurden vernachlässigt, diskriminiert. Und sie lud die Mädchen nach Hause ein, 1, 2, 3, immer mehr. Und dann hatte sie diesen Lehrer schon anstellen müssen. Es kamen immer mehr Mädchen dazu. Und daraus ist eine Mädchenschule entstanden, die 1856 bereits 500 Schülerinnen hatte. Und sie hat immer mehr aufgenommen. Sie hat die Not gesehen. Witwen und Waisen. Und da waren es halt zum Beispiel die Mädchen, ja, wo sich keiner drum kümmert hat. Und daraus ging heute das heutige evangelische Mörike-Gymnasium hervor. Ebenso initiierte Charlotte Reihen übrigens seht ihr diese Hupsala, diese Schule, da oben irgendwo ist die, glaube da. Dann hatte sie eine Dienstbotenschule gegründet, weil sie hat gemerkt, die Mädchen gingen in die Schule, also bei ihr, die wurden älter, 14 Jahre, und irgendwann war die Volksschule vorbei. Was macht man jetzt mit diesen Mädchen? Sie sagt, ich kann die nicht einfach auf der Straße stehen lassen, also gründete sie eine Dienstbotenschule, um ihnen eine Ausbildung zu verschaffen. Auch das Ding ist richtig expandiert. Ihr Mann war das Ganze zu extrem geworden. Ja, er sagte, das geht doch nicht. Und er hat sie verlassen. Hat sie einfach sitzen gelassen mit ihrem Dienst, mit all dem Zeugs, ist nach Amerika ausgewandert und sagte, ich versuche mein Glück in Amerika. Übrigens, er ist absolut gesandet da und irgendwann kam er wieder angekrochen nach ein paar Jahren. Ja. Es hat nicht funktioniert, kein Erfolg und sie sind weitergegangen gemeinsam als Ehepaar. Sie lebte extrem sparsam. Das heißt, dass Besucher, die zu ihr ins Haus kamen, haben sie als Dienstbotin verwechselt, weil sie so einfache, abgetragene Klamotten anhatte, was eigentlich nicht standesgemäß war für sie, aber sie hat das einfach getan, weil sie so eine Liebe gehabt hat für Jesus, für die Mädchen. Dann hat sie gemerkt, dass eine riesen geistliche Not da ist und sie dachte, wow, ich muss Bibel irgendwo her, und sie gründete eine Bibelgesellschaft. Von nichts, einfach im Glauben, das muss jetzt her. Es fing an zu beten. Daraus entstand der Bibelverein. Ich weiß nicht, ob auch die Stuttgarter Bibelgesellschaft da irgendwie mit zusammenhängt. Sie hat Traktate drucken lassen und das ging immer weiter. Sie hat dann in Basel die Basler Mission besucht und sieht, dass sie eine Gefangenenarbeit hatten und sagt, wow, das brauchen wir auch in Stuttgart. Sie ging zurück nach Stuttgart, sagt, wir müssen eine Gefangenenarbeit anfangen. Und sie ist zum Stiftskirchenpfarrer, glaube ich, war das gewesen, damals gegangen und er hat sie unterstützt. Sie hat so viel Opposition gehabt, dass Leute gesagt haben, hey, du bist doch crazy. Das geht gar nicht. Du hast kein Geld, wie willst du das anfangen? Und sie ist damit durchgestartet. Und das Wichtige, das Größte, was sie gestartet hat, das war ein Diakonissenhaus. Das findet ihr hier oben. Da oben, dieses Haus da. Bis 1920 gab es 1200 Diakonissen. Und wisst ihr, was mich am meisten beeindruckt? Wisst ihr, was Diakonissen sind? Single. 1200 junge Frauen, die sagen, heiraten, vergiss es. Ich will Jesus dienen. Ich bin für Jesus da. 1200 junge Frauen. die sagen, mein Leben gehört Gott. Und da ist so viel bewegt worden, hier in unserer Stadt. Daraus ist das DIAK auch hervorgegangen, das Diakonie-Klinikum in Stuttgart. Seit ihrer Jugend, heißt es, wurde Charlotte Reilen von Krankheit geplagt. Magenschwäche, heftige Migräneanfälle, Schlaflosigkeit und später Herzeleiden schwächten sie. Und sie zog das Ding durch. Am 21. Januar 1868 ist sie zu Jesus, das könnt ihr hier auch sehen, ja. Boah, das ist der Hammer. Ich suche das Bild, das werde ich mir jetzt ins Büro hängen. Und ich finde das so stark. Merkt ihr, ich habe euch eben gesagt, was meine Interpretation dieses Bildes war. Und was ihre Interpretation war nicht die böse Welt, die böse Technik da oben mit der Eisenbahn, die da fährt, da in die Hölle rein, ja, so ungefähr. Und hier ist es. Nein, ihre Interpretation war, wir sind am schmalen Weg. Aber wir möchten ein Segen sein. Wir möchten möglichst vielen Leuten zeigen, der schmale Weg ist es, nicht der breite. Der breite, das ist so easy, das ist so leicht. Ich weiß nicht, ob sie einfach den Unterschied gemacht hat, dass sie gesagt hat, hier sind nur, das sind nur Christen unterwegs und das sind nur Vollheiten, sondern diese Leute waren auch christlich geprägt und alles. Die gingen auch ihren Weg. Steht ja, das sagt das Bild, echte und untadeliche Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. So, und hier ist mein Wunsch an dich und an mich und an uns. Bete zu Gott und frage ihn, was sind die Witwen und Waisen, denen ich dienen darf? Hey, eine Frau, die ist krank, die hätte 10.000 Reasons gehabt, ja, 10.000 Gründe gehabt, um zu sagen, ich nicht, ich bin krank, ich habe einen Mann, der ja, zieht halt nicht mit. Es gibt andere, aber sie hat gesagt, nein, ich mache das. Moody hat mal gesagt, die Welt muss noch erfahren, was Gott durch einen Menschen tun kann, dessen Herz ihm ungeteilt zugeführt ist oder so, zugewandt ist, ja. Ja. Hier sitzen lauter Charlotte Reilens und lauter Moody's rum. Gott gebraucht jeden auf seine Art. Das wird bei den wenigsten so spektakulär sein wie bei ihr, mit Sicherheit. Das ist ohne Frage. Aber wichtig ist, dass wir unser Herz öffnen, und dass wir das tun, was Gott vorhat, was Gott will. Die Frage ist nur, sind wir bereit dazu? Und Gott kann so viel bewirken. Jakobus 2, Vers 18 steht, schreibt Jakobus, zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Das ist der Punkt. Passen wir auf, dass wir nicht nachher versuchen, den Leuten unseren Glauben zu erklären. Die Leute sollen es sehen. Lass die Leute das doch einfach sehen. Und ich glaube, hier ist eine gewaltige Türe, die hier aufgehen kann, auch für uns als Gemeinde. Eine Gemeinde, die gerade auf dem Gebiet noch nicht so ganz viel macht. Und wirklich zu sagen, wir wollen offen sein für das, was Gott tut, was Gott machen will. Lass uns einfach da hören, was passiert. Übrigens, Jakobus sagt 4 Verse weiter, ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ. Kennt die Geschichte von Rahab, Prostituierte. Da kamen zwei Männer hin und die machten nicht das, was man jetzt wohl denkt, sondern das waren Botschafter, Kundschafter. Und Gott führt sie sozusagen in das Haus dieser Rahab rein. Die leben ihr was vor, die wollten nicht das, was alle Männer wollen. Das war wahrscheinlich schon erstaunlich für die Rahab an sich. Sie war nur ein Stück Ware gewesen. Und diese Rahab wird irgendwie durch diesen Glauben, was sie gehört hat von den Israeliten, was sie gehört hat von diesem Boten, so persönlich berührt, dass sie sich zu Gott wendet und wird ein Segen. Und ihr wisst ja, dass die Rahab im Geschlechtsregister auftaucht von Jesus. Rahab ist eine Vorfahrin von Jesus. Und das ist zum Beispiel auch was. Im Moment beginnt hier zum Beispiel auch eine Arbeit unter Prostituierten, da hinten im Bohneviertel. Ja, da hinten im Bohneviertel da. Versteht ihr? Also auch ein Viertel, wo man eigentlich nicht hingeht. Du solltest auch als Mann nicht einfach so mal da durchgehen. Das ist auch so. Aber zu sehen, das sind Menschen, die brauchen unsere Hilfe. Ich habe da neulich einen Vortrag drüber gehört, wie groß die Not ist. Und da ist eine Prostituierte, die Rahab. Die wird sozusagen errettet und wird ein Segen. Ist die einzige, die Jericho überlebt hat. Da waren viele andere, die hatten gemeint, sie hätten es mehr verdient. Sie und ihre Familie. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns einfach auch fragen, was will Gott mit unserem Leben? Wir könnten jetzt mal ein Brainstorming machen. Wir könnten mal anfangen zu träumen, was könnte alles möglich sein. Wir haben einiges schon gehört, Unterricht unter Migranten, Gastfamilien, das Thema Gastfamilien, Patenschaften übernehmen, Leute einladen. Das machen auch hier einige, die hier sitzen. Es gäbe auch andere Möglichkeiten, Leuten in Not zu helfen. Wir haben Leute bei uns, die wollen so eine Schuldnerberatung anfangen. Das ist auch eine tolle Sache. Oder alte Ebene Arbeit im Rotlichtmilieu. Oder einfach beten, Gebetshaus oder sonst irgendwas. Oder diese Räume hier nutzen als irgendwie eine Anlaufstation. Man könnte das wirklich erweitern, Lebensgemeinschaften gründen, Wohngemeinschaften gründen, wo man irgendwie jemanden mit reinnimmt. Es gibt immer wieder Leute hier, die können nicht allein auf eigenen Füßen stehen. Die führt Gott zu uns, aber wir wissen gar nicht richtig, wie gehen wir damit um. Wenn jetzt eine WG wäre, die würden sagen, hey, das ist Teil unseres Dienstes, wir nehmen eine Person auf in unsere WG und tragen diese Person durch. Wir helfen ihr. Wir haben letzte Woche wieder gehört, da war eine ältere Familie da gewesen, die sagten, hey, wir haben einen Ex-Knacki, der kommt jetzt aus dem Knast raus, der hat sein Leben Jesus gegeben und kann der irgendwie bei euch Anschluss finden? Ist doch klasse, oder? Also, was ist meine Aufgabe, was ist deine Aufgabe? Sei offen für Gottes Reden in deinem Leben. Wende dieses 10-Sekunden-Prinzip an. Wenn jetzt der Heilige Geist zu dir redet, irgendwas zeigt und Gott zeigt uns die Dinge. Ich habe das letztes Mal gesagt, es ist nicht der Punkt, dass Gott uns nicht Dinge zeigt. Gott zeigt uns Dinge. Der Punkt ist, sind wir bereit zu sagen, okay, ich lasse mich darauf mal ein. Wie viel Mal hätte diese Charlotte Reilen denken können, Moment, ich habe genug gemacht. Und dann kommt wieder ein neuer Impuls. Und sie macht das einfach. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch einige Misserfolge hatte. Versteht ihr? Da gibt es auch Niederlagen auf dem Weg. Aber einfach sagen, ich gehe los. Lass uns doch machen. Wir wollen bewusst auch als Gemeinde eine Plattform sein. Eine Plattform sein, wo neue Dinge entstehen können. Wo Dinge aufgebaut werden. Also sei offen für Gottes Reden in deinem Leben. Oder lass Gott dein Lebenskonzept nutzen. Das ist doch auch mal eine coole Sache. Du lebst in einem bestimmten Lebenskonzept drin. Du hast bestimmte Gaben, du hast einen bestimmten Beruf, du hast ein bestimmtes Umfeld. Sag Gott, Gott, ich bin jetzt da drin. Du kannst jetzt mein Lebenskonzept nutzen. Oder das, was du am Herzen, was du an Gaben hast, dass du sagst, diese Fähigkeiten möchte ich zur Verfügung stellen. Meinetwegen jetzt in Kombination hier mit Beginn. Meinetwegen, du bist jetzt irgendwo Sozialarbeiter irgendwo im bestimmten Gebiet und denkst, wow, ich könnte vielleicht hier mal mich mit den Leuten treffen und könnte hier irgendwelche Connections herstellen oder was auch immer. Bete darüber, wie dein Lebenskonzept dazu dienen kann, dass da was fortgeführt werden kann. Oder als Hauskreis sagt ihr euch, okay Gott, was willst du mit uns als Hauskreis? Als wie nur jede Woche sich zu treffen und auszutauschen und Gebetsanliegen vor und zurück, das ist ja auch alles richtig. Ja? Auch zu sagen, wo können wir zum Beispiel auch als Hauskreis mithelfen, was zu bewegen im Reich Gottes. Und das Dritte, lass dich rufen. Lass dich rufen. Lass dich rufen, das habe ich eben bereits angesprochen, lass dich rufen. Vielleicht auch darüber hinaus. Ich fand das so stark heute Morgen, wo die Weidelichs ausgesandt wurden und es braucht es immer wieder auch neu, dass Leute sich senden lassen. Wisst ihr, was mein Traum ist? Licht aus. Wisst ihr, was mein Traum ist? Wir haben zurzeit ca. 20 Missionare rausgeschickt in die große, weite Welt. Wir haben eben gesagt, die Welt zu Gast bei Freunden. Wir haben alles hier. Wir haben Missionare draußen, zum Beispiel in Südostasien, die dürfen gar nicht anderen Leuten von Jesus weitererzählen. Das ist brutal schwer. Das ist eine lange, lange Sache mit Aufbauarbeit und. Es ist brutal schwer. Gott schickt Leute aus 1000 Nationen zu uns in unserer Stadt. Wir haben unendlich viele Menschen hier. Wisst ihr, was mein Traum ist? Habe ich schon mal gefragt, schon zweimal. Dass wir, genauso wie ins Ausland, dass wir Leute aussenden können hier, ja, in unsere Stadt, in unsere Nation. Und wisst ihr, was stark ist? Diese Leute, die wir nach draußen geschickt haben, die haben sich einen kompletten Freundeskreis aufgebaut, finanziell. Das sind Leute, die brauchen teilweise 3000 oder noch mehr Euros im Monat, weil sie da leben, weil es also teuer ist und so weiter. Die kriegen ein bisschen Support von uns als Gemeinde und Gott versorgt sie, wie diese Charlotte Reilen. Das tut Gott heute auch noch. Hey, damals war eine brutal arme Zeit und Gott hat das versorgt. Gott hat aus nichts haben die da diese Häuser hochgezogen. Wie kommt das? Weil Gott das macht. Gott belohnt Gehorsam. Und vielleicht ist der ein oder andere hier, der sagt, ich möchte mich rufen lassen dafür. Mensch, stellt euch mal vor, wir würden genau das gleiche, wir hätten 20 Leute, würden wir rausschicken und 20 Leute würden wir hier in Deutschland oder hier in Stuttgart oder in der Region, da würde was passieren. Als Missionare und sagen, hey, ich möchte mich von Gott rufen lassen, gebrauchen lassen. Das wäre doch richtig klasse. Und dann noch, ersetze dich. Gestern flatterte ein Flyer bei mir ins Haus, damit schließe ich dann auch. Ist schon wieder weg. Ach, da ist er. Gestern flatterte ein Flyer bei mir ins Haus von OM. Kennt ihr OM? Das heißt nicht ohne mich, das heißt Operation Mobilisation. Da steht hier Ermöglicher, steht da, und dann sind da 70 Mitarbeiter drin aufgeführt. Da dachte ich, das ist der Punkt. Das heißt, es gibt Leute, die sagen jetzt, und das ist auch wirklich so, der Großteil, den betrifft das, du bist berufen in deinem Beruf. Durchaus okay und wichtig, das habe ich eben angesprochen, aber vielleicht bist du auch berufen, es anderen zu ermöglichen. Nämlich, wenn wir Leute aussenden, hier, wenn da was entstehen soll, wenn Gott was ins Leben ruft, braucht es andere Leute, die ermöglicher werden. Ja? Die sagen, okay, ich setze von meinen Finanzen, ich gebe sowieso 10% meines Einkommens für Gott, aber ich gebe meinetwegen 100 Euro, das ist mein Teil, ich kann nicht mehr, ich muss Überstunden klopfen, dadurch habe ich auch mehr Kohle und ich setze damit andere Menschen frei, dass sie das bewegen können. Ich sage das nicht, weil ich irgendwas, ein Ass im Ärmel habe und sage, ja, jetzt kommt's, also hierfür genau, sondern einfach so als Idee, versteht ihr? Und dass wir dann sagen, ich möchte ermöglicher werden, dass solche Dinge passieren können. Und ich bin gespannt, was Gott vorhat. Also einfach so, nimmt das mit. Nimmt das mit, dass wir uns inspirieren lassen, hören, Heiliger Geist, was hast du zu sagen, was willst du? Damit wir halt eben nicht wie diese Priester und die Leviten einfach vorbeigehen, oder wir sagen, ich habe keine Zeit, hey, ich habe keine Zeit, ich habe einen Termin. Ich muss zum Fußball spielen, ja. Kann andere nachgucken. Sondern, dass wir hingehen. Dass wir hören. Und achtet auf dieses Prinzip, auf diese Impulse des Heiligen Geistes. Ich persönlich glaube, Gott hat diese Message heute Abend gegeben und er wird dir in den nächsten Tagen einen Impuls geben. Und vielleicht hat er ihn gegeben und du hast immer gesagt, ja, aber. Sei offen für Gottes Reden. Lass dich einsetzen. Lass dich benutzen, da wo du bist. Lass dich einsetzen für neue Dinge. Probiere mal, beginn aus, geh mal mit ihnen in so ein Heim, schau dir das an oder ermögliche das anderen Leuten. Wo du plötzlich merkst, wow, der hat eine Vision. Sagst, hey, wenn du jetzt deine Zeit zur Verfügung stellst, dann werde ich dich mit unterstützen. Lass uns aufstehen, wir bringen das nochmal unserem Herrn im Gebet.